Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 1 plus 3. Und nachdem er letzte Woche schon bei 7 plus 3 zu Gast war, ist Stefan Müller wieder mit dabei, alias Tech-Aktien aus Potsdam zugeschaltet. Hallo Stefan, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Tobias, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Und ja, ich muss ja, also das war ja quasi die Vorbereitung auch, was wir letzte Woche hatten, auch auf diese Sendung. Weil wir haben jetzt heute ein Thema, was ich vor ein paar Wochen mit Christian hatte. Und ich muss dazu eben wirklich sagen, Christian Röhl und ich haben die Sendung zu europäischen Rüstungsaktien am 12. März aufgenommen. Und wir konnten in der damaligen Sendung nur einen weltweit investierenden Rüstungs- und Defense-ETF vorstellen, der obendrein noch ein paar andere Einschränkungen enthielt, die wir ja jetzt nicht so kernideal fanden, wenn man in diesem Bereich investieren will. Warum ich persönlich in diesem Bereich nicht investiere, habe ich in der Sendung damals zum Ausdruck gebracht. Warum Stefan in diesem Bereich schon investiert, wird er gleich selber nochmal zum Ausdruck bringen. Denn natürlich musste ich einen Gast haben, der meine ablehnende Haltung in dem Bereich nicht spiegelt und wo wir auch ein bisschen darüber, ja, über unterschiedliche Einstellungen reden. Nicht um den anderen da zu überzeugen, weil ich glaube, bei dem Thema ist es wirklich zu schwierig, aber um auch einfach zu sagen, es gibt andere Einstellungen, die sollen auch zugelassen werden und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Am 13. März, einen Tag nach der Sendung, erreichten uns A, Meldungen und B, auch Notizen über eine Notizaufnahme von einem ETF, den WisdomTree, unser Partner WisdomTree, mit denen wir schon viele Sendungen gemacht haben, wo uns klargemacht wurde, da gibt es jetzt einen ETF, der quasi original zu der Sendung, die wir zum damaligen Zeitpunkt gemacht hatten, aufgelegt wurde. Das war jetzt nicht so sehr wegen uns, so schnell ist keine ETF-Gesellschaft, aber wir haben hier eben mal erlebt, dass ein altes Sprichwort von Christian, nämlich Timing is a bitch, durchaus auch mal zutreffend sein kann, was die Emission von einem solchen Produkt anbelangt. Denn für uns war es in der Situation äußerst unglücklich, weil natürlich auch der Kommentarbereich mit diesem ETF, mit dem WisdomTree Europe Defense ETF geflutet wurde. Und wir eben da in der Situation waren, dass wir an der Aufnahme nichts mehr ändern konnten. Aber wir dann eben gesagt haben, den holen wir so schnell wie möglich auch wieder einmal mit der Unterstützung von WisdomTree nach. In dem Zuge besprechen wir jetzt also hier den ETF, Stefan Müller und ich. Aber das tun wir erst, nachdem vom Chief Economist von Scalable der Disclaimer aufgesagt wurde, und vollkommen klar ist, wie das auch in dieser Ausgabe von Echtgeld TV mit Chancen und mit Risiken aussieht.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, und dann sind wir jetzt angekommen beim WisdomTree Europe Defense ETF. Wie gesagt, es ging direkt nach dieser Sendung mit diesem ETF los und es ging massiv los. Denn das Timing für dieses Produkt ganz generell war ganz offensichtlich brillant und führte auch dazu, dass beispielsweise ein Tag vor der heutigen Sendung, so will ich das im Übrigen haben, zum Beispiel MarketWatch einen Artikel geschrieben hat, der überschrieben war mit Anstieg der Rüstungsaktien löst einen der heißesten ETF-Starts in der europäischen Geschichte aus. Denn dieser ETF ist in der Tat innerhalb von wenigen Monaten, Auflagedatum hier offiziell 4. März, das erste Mal handelbar, war er auf GetEx beispielsweise am 13. März. Und in dieser Zeit ist es WisdomTree mit diesem Produkt gelungen, nahezu 3 Milliarden Euro an Assets under Management einzusammeln. Das gab es bei einem Aktienfonds in Europa noch nie. Und vor dem Hintergrund macht es überhaupt nichts aus, dass ich nicht investiere, denn für euch steht hier ein Produkt bereit, was wir gleich besprechen werden. Aber damit wir das noch abrunden, Stefan, du hast eine offenere Haltung gegenüber Rüstungsaktien und die braucht man natürlich hier auch.
Ja, es gibt ein Zitat, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Hast du das schon mal gehört?
Ist ein schönes Zitat.
Und weißt du, wem das zugeschrieben wird?
Nee.
Bertolt Brecht. Ist nicht überliefert, ob es wirklich gesagt wird, aber es wird ihm zugeschrieben. Aber die meisten Leute lassen das die zweite Hälfte des Zitates weg. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu dir. Demokratie und Sicherheit sind nicht Gott gegeben, die müssen verteidigt werden. Das sieht man ja auch in der Ukraine, dass diese Menschen oder dieses Land dort sich zu verteidigen hat. Und wenn du kein Militär hast und ein Angreifer kommt, man kann sagen, welche Feinde haben wir in Deutschland? Wir sind umzingelt von Freunden. Wenn man die Anrainerstaaten an der Ostsee und Nordsee mitzählt, haben wir irgendwie 11 oder 12 Nachbarn, die alle friedlich sind. Das sind Verbündete. Das sind Handelspartner, EU-Partner, sogar NATO-Partner und die Schweiz ist neutral. Also ist die Frage, wofür brauchen wir Militär? Aber das Ding ist, dass ja kein Mensch die Zukunft kennt. Und wenn es einen Konflikt gibt oder einen Aggressor, dann kannst du nicht in ein paar Wochen oder Monaten ein Militär aufbauen. Das braucht Jahre. Jahre, um Personal zu finden, um Gerät zu bestellen, um das einzukaufen, um zu trainieren. Und deshalb brauchst du immer eine Armee. In den letzten Jahrzehnten, glaube ich, kann man sagen, dass die Bundeswehr kaputt gespart wurde. Wenn Leute jetzt sagen, es gibt eine Aufrüstung, ja, Militarismus, würde ich eher sagen, es ist ein Nachrüsten, um auf ein fähiges Level zu kommen.
Ja, und um wirklich auch schwere Versäumnisse der letzten 20, 25, 30 Jahre auch wieder auszugleichen.
Ja, und dass man nicht dauernd beim Ami anrufen muss und sagen, wir haben da mal eine Situation, könnt ihr mal medizinische Evakuierung machen und Helikopter schicken, weil wir haben sowas gar nicht. Und der Ami sagt, oh Gott, was seid ihr für eine Gurkentruppe, Junge? Herr Dritte Liga. Sowas zum Beispiel, weißt du? Und man muss auch sagen, dass die Bundeswehr ja auch eingesetzt wird bei Katastrophenhilfe. Ja, wenn zum Beispiel die Oder oder andere Flüsse rein über die Ufer treten. Oder auch, das gab es auch schon in den letzten Jahren, wenn starke Schneefälle waren, dass man Dächer von Gebäuden dann, wie soll ich sagen, vom Schnee befreit, bevor die zusammenbrechen und kollabieren oder andere Sachen. Ja. Und natürlich wird die Bundeswehr auch geschickt, wenn es Katastrophen, Naturkatastrophen in anderen Ländern gibt. Ja. Wenn eine Flutwelle ist irgendwo in Asien, ein Erdbeben, ein großes Feuer, ja, dass Menschen evakuiert werden müssen oder medizinisch versorgt werden, dann schickt man dann eben Einheiten rüber, egal ob Schiffe oder Flugzeuge oder mobile Lazarette. Ja. Es ist auch so, dass die europäische Rüstung, wenn man sich die europäischen Rüstungsaktien anguckt, dass die viel besser gelaufen sind als die US-amerikanischen Aktien, weil wir in Europa nach Ende des Kalten Krieges in diesem Schlummerschlaf waren. Es gibt keinen Kalten Krieg mehr, es gibt keinen Gegner mehr. Auch der Russe ist uns ein guter Handelspartner und ja auch irgendwie eine Demokratie und niemand bedroht ihn, also braucht er auch nichts machen. Und auch die anderen Länder haben jetzt, ähnlich wie Deutschland, das Potenzial erkannt, nachzurüsten.
Ja, und vor allen Dingen haben sie auch das Risiko erkannt. Wenn ich da mal ganz kurz eine freundliche Übernahme machen darf, weil diese politisch-strategische Ausgangslage, da ist ja etwas, wo sich in 10 Jahren etwas geändert hat. Also wir haben alle in Europa im Moment damit klarzukommen, dass es einen Ukraine-Krieg gibt. Wir haben damit klarzukommen, dass es die Bedrohungssituation eines US-Rückzugs aus dem Bündnis der NATO gibt. Und damit ist in irgendeiner Form auch eine Aufmunitionierung und eine Remilitarisierung von Europa notwendig. Und das Krasse dabei ist für mich jetzt auch in der Vorbereitung gewesen, also wie gesagt, nur um diese politisch-strategische Ausgangslage nochmal ein bisschen ausführlicher einzuordnen. Der Ursprung der 2%-Zielmarke, der entstammt aus dem NATO-Gipfel am 4. und 5. September 2014. Und der Anlass, dass man gesagt hat, und zwar sinngemäß, die Bündnispartner, die derzeit weniger als 2% ihres BIP für Verteidigung aufwenden, verpflichten sich, die realen Verteidigungsausgaben zu erhöhen und sich innerhalb von 10 Jahren diesem Richtwert anzunähern. Das war eine unmittelbare Reaktion der NATO-Partner nach der Annexion der Krim durch Russland. Und das Problem dabei ist, dass es nicht gemacht wurde.
Wie viel Prozent waren das, hast du eben gesagt?
Damals waren es diese berühmten 2%, auf die der zum ersten Mal gewählte Präsident Trump ja hingewiesen hat. Und das war also eine der wenigen Sachen, wo ich mich daran erinnere, dass ich ihm da inhaltlich sofort zugestimmt habe. Weil in dem Moment, wo man quasi einen Clubbeitrag vereinbart und ganz viele Clubmitglieder quasi in den Golfclub kommen, um zu spielen, aber sich nicht darum kümmern, dass der Golfplatz in irgendeiner Form auch gepflegt wird, das bedeutet eben irgendwann ein Problem. Und das Problem hat eben dazu geführt, dass wir als Europäer auf die USA angewiesen sind und jetzt gezwungen sind, deutlich über dieses 2% Zielmaß hinauszugehen. Und wir dabei eben auch erleben werden, dass viele dieser Verteidigungsausgaben vor allen Dingen auch an EU-Anbieter vergeben werden. Und da sind wir dann eben wieder bei den Chancen, die daraus resultieren, wenn man in eine solche Asset-Klasse Rüstungsaktien investieren mag, dass es schon massive Gründe dafür gibt, weil A, von staatlicher Seite massive Gelder, massive Auftragsvolumina in Rüstungsunternehmen gehen werden. Und weil zum anderen die Europäer natürlich auch sagen, na, wenn wir schon so viel Geld ausgeben, dann sollten wir auch zusehen, dass wir dieses Geld nach Möglichkeit zu einem großen Teil auch in Europa allokieren, um damit die Wirtschaft an den Stellen eben zu stärken. Weil da sage ich dann auch, also wenn wir aufrüsten, dann ist mir lieber, dass davon deutsche Arbeitsplätze profitieren, als irgendwelche anderen, in den USA vielleicht.
Konjunkturprogramm Deutsche Wirtschaft.
Du sagst, ja, da ist ja so.
Ja, klar. Damals wurde gesagt 2%. Ich habe hier eine Meldung vom 25.06. Heute ist der 3.07., also vor knapp eine Woche. NATO beschließt Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die NATO-Mitgliedsländer haben nun auch formell beschlossen, 5% ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren. US-Präsident Trump dürfte zufrieden sein. Er hat der mächtig Druck auf das Bündnis ausgeübt. Die Alliierten legten sich in der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Den Haag auf das neue Ziel fest, spätestens von 2035 an jährlich 5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren, so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.
Und das ist genau der Punkt. Also man darf dabei nicht vergessen, dass auch zu Zeiten Willy Brandts, der ein Friedenskanzler war, die Verteidigungsausgaben deutlich über 3% lagen. Ja, alles noch auf anderen Dimensionen. Aber nichtsdestotrotz war es ein bedeutender Anteil des Bundeshaushalts, der damals eben auch in Rüstungsausgaben geflossen ist. Und dahin geht es jetzt wieder zurück. Auch wenn sich die Europäer dann immer stark bemühen und auch Bundeskanzler Merz hat sich ja darum bemüht, klarzustellen, dass es eben diese 5% gigantische Gelder nur in Anführungsstrichen zu 3,5% dann in Militär und zu 1,5% dann eben in die ja auch wichtige Infrastruktur reinfließt, weil wenn es Waffen und wenn es dann auch schweres Gerät gibt, dann muss das eben auch transportiert werden. Und da ist eben die Schiene, da sind eben auch Straßen ein wichtiges Asset und deswegen werden die eben auch mit ausgebaut. Und das ist genau das Ergebnis dieser Beschlusslage der NATO. Und vor dem Hintergrund kommen wir jetzt wieder zurück zu diesem ETF und zu der Möglichkeit, einen speziellen ETF für europäische Rüstungsaktien oder für generell für Defense-Unternehmen aufzulegen.
Ja, und zu Zeiten Willy Brandts war die Bundeswehr nach Personalstärke meines Wissens dreimal so groß. Ja, also wir haben noch ein Drittel etwa und Frauen, damals weniger Frauen.
Ja. So, und jetzt sind wir da stellen wir jetzt zunächst mal die Frage, was haben wir hier eigentlich? Also wir haben hier ein ETF, wir haben hier das Profil von Just ETF, wo ihr die wichtigsten Sachen zumindest mal sofort seht, wie Total Expense Ratio, also welche Kosten hat dieser ETF eigentlich, 0,4%. Das ist für diese Spezialdisziplin und für das, was man da normalerweise erwartet, aus meiner Sicht angemessener Preis. Jetzt ist es eben besonders schön für WisdomTree, weil wirklich schnell und massiv Volumen reingeflossen ist. Ihr seht hier, dass bei dieser Tranche eine thesaurierende Ertragsverwendung stattfindet, dass es eine physische Replikation gibt. Also für alle, denen das wichtig ist, die können hier beruhigt sein. Und ihr seht hier oben schon, dass dieser ETF lediglich 24 Positionen hat. Und das ist ein Thema, wo wir im weiteren Verlauf dann auch, wenn wir nachher bei 1 plus 3, besprechen wir ja einen ETF und dann nochmal drei Aktien, auch nochmal dazukommen, wie es eigentlich bei den jeweiligen Aktien aussieht. Denn da muss man ja schon sagen, da lohnt sich ja auch der ein oder andere Blick hin, was da eigentlich drin ist. Denn es gibt eine Indexmethodik und es gibt, alle ESG-Freunde festhalten, es gibt auch einen ESG-Filter, einen kleinen. Mindestanforderungen sind hier definiert bei den Unternehmen. 200 Millionen Euro Marktkapitalisierung, 1 Million durchschnittliches Handelsvolumen. Das ist einmal wichtig. Dann dürfen die Unternehmen nur aus europäischen Ländern kommen, die dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind. Diese ESG-Regularien sagen, dass in keine Firmen mit so den schmutzigen Waffen, also mit Unternehmen, die Streumunition herstellen, die Chemiewaffen herstellen und Ähnliches investiert wird. Und dann, wenn ihr hier in die größten 10 Positionen reinschaut, dann stutzt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle, denn ihr könnt hier sehen, Rheinmetall mit 15,16% gewichtet und beispielsweise eine Airbus, die ja trotz des deutlichen Anstiegs von Rheinmetall immer noch deutlich größer ist, mit nur 6,2% gewichtet ist. Und das hat den Hintergrund, dass man bei der Gewichtung auch noch bestimmte Score-Kategorien vergibt. Und Unternehmen, die einen Umsatzanteil von größer als 50% haben, die werden höher gewichtet und die kommen an eine Gewichtung ran von bis zu 12,5% in dem Moment, wo im März und im September das Rebalancing vorgenommen wird und andere Unternehmen, die einen geringeren Umsatzanteil haben, die sind eben in anderen Kategorien. Und eine Airbus zum Beispiel, die macht nur 20%, also nur, die macht 20% ihres Umsatzes in Defense-Aktivitäten und ist deswegen bei einer Maximalgewichtung von 7,5%. Und genau mit dieser Gewichtung, nämlich mit 7,5% und mit 12,5%, sind diese beiden Aktien, die wir in dieser Sendung auch noch beide zumindest kurz besprechen werden, in das Halbjahr gegangen bis September. Und ein Rheinmetall hat sich eben positiv entwickelt und eine Airbus hat sich ein bisschen schlechter entwickelt und hat bei der Gewichtung abgenommen. Und das ist hier die Zusammensetzung, wie es eben stattfindet und die dann zu einer Länderallokation führt. Dass Großbritannien mit 23%, Frankreich mit 20% und Deutschland immerhin mit 18,5% gewichtet ist und dann natürlich auch davon profitiert, dass Rheinmetall eine der Überfliegeraktien ist. Stefan, ich glaube, du hast dir ein bisschen auch nochmal bei den europäischen Rüstungsunternehmen so ein paar Highflyer angenommen, weil hier sehen wir ja in Anführungsstrichen nur die Entwicklung seit März.
Ja, ich habe mal geguckt, wie die seit Jahresanfang, wie die Aktien gelaufen sind und da führt die Deutsche Rank Group mit 244%, also in 6 Monaten, Holla die Waldfee, gefolgt von Rheinmetall 181%, Hensoldt 180%, Thales 77%, Airbus 10%. Gucken wir uns das nochmal auf ein Jahr an, da führt Rheinmetall mit 236%, gefolgt von Hensoldt 169%, Renk 152%, Thales 60%, sagen wir 61% rund und Airbus mit 30%.
Ja, und auf die Aktien gehen wir, wie gesagt, gleich ein. Hier einfach auch nochmal die Darstellung, wie gesagt, mit dem Start am 13.03. zu 25,62 damals der Kurs, jetzt also schon mal 16,6% ins Plus gelaufen. Aber wir wollen natürlich auch noch ein paar andere Sachen gucken und die gibt es dann eben auf der Seite des Europe Defense ETF zu sehen. In dem Moment, wo ihr da ein paar Schritte nach unten höppelt, fangen wir mal beim ersten Schritt an. Ihr seht hier nochmal die 2,78 Milliarden, die investiert sind und seht vor allen Dingen auch bei den Issuer AUMs, also bei den bei dem ausstehenden Volumen vom Emittenten, dass dieser ETF quasi es geschafft hat, in weniger als einem halben Jahr 25% der Assets under Management abzubilden. Also ein wirklich gigantischer Erfolg, der hier gelungen ist mit diesem Produkt. Und diesen Teil, den wollte ich euch noch zeigen, insbesondere bei den Fund Characteristics. Ihr habt im Moment in dem Fonds, wenn er für euch interessant ist, eine dem Fonds innewohnende Dividendenrendite von 1,03%. Wir haben bei einem von Stefans und meinem Lieblings, Auseinandersetzungspunkten im Bereichen der Betrachtung, ein Kursgewinnverhältnis von im Moment 38,3. Und hier wird es spannend, weil was hier gleich mit angegeben ist, ist das nächste Price Earnings und das ist 30,69. Und wenn man diese beiden Zahlen, 30,69 und 38,29 miteinander vergleicht, dann merkt man, dass das Kursgewinnverhältnis um 25% nach unten geht. Mit anderen Worten, ihr sind hier Erwartungshaltungen auch drin, dass die Gewinne dieser Unternehmen um 25% zunehmen. Und wenn so etwas gelingt, insbesondere auf Ausgaben, die ja nicht alle immer sofort verarbeitet werden können, weil die Gelder werden jetzt bereitgestellt. Aber die Unternehmen, wir kommen da gleich noch zu, müssen ja auch erstmal in der Lage sein, ihre Kapazitäten anzupassen. Also du kannst ja nicht einfach sagen nach dem Motto, ich baue vorher 100 Panzer im, keine Ahnung was, sagen wir mal im Jahr. Und morgen sollst du auf einmal 1000 Panzer bauen. Das funktioniert ja nicht. Da brauchst du ja Anlagen für. Das dauert einen Moment. Aber hier wird eben schon gesagt, 25-prozentiges Gewinnwachstum. Und bei den Geldern, die in den letzten Jahren, Stefan, du hattest die 2035 eben auch nochmal in der Wiedergabe des NATO-Beschlusses dann angegeben, heißt es, dass zunehmend mehr Gelder fließen werden. Und es hier gar nicht unwahrscheinlich ist, dass 25-prozentiges Gewinnwachstum auch in den Folgejahren noch kommt. Und das war mir hier an der Stelle wichtig, das zu zeigen, weil das ist das eigentliche Ergänzungsargument, auch nochmal zu sagen, wenn man in Defense investieren will, dann ist man mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin schon in den amerikanischen Aktien oder auch in den Amerika stark repräsentierenden ETF drin. Aber hier ist es eine Ergänzung, wo ich in der Konstruktion für mich, außer dass es eben ein Thema ist, in das ich nicht investiere, wo ich für mich nichts gefunden habe und deswegen ist es dann für mich angenehm, dass ich mir bei WisdomTree die Produkte aussuchen kann, die ich hier bespreche, eben nichts gefunden habe, was produktseitig irgendwie kritisch anzumerken ist. Aber wenn ihr das habt, weil ihr sagt, ich bin total eingekauft. Schreibt das gerne in die Kommentare, was ihr hier an Strukturierungsmängeln und so weiter seht. Aber vom Aufbau her ist es für mich ein wirklich sehr gut gemachtes Produkt, in dem eben einfach Aktien enthalten sind, die bei mir im Depot keinen Platz finden.
Darf ich kurz? 0,4 war ja die jährliche Gebühr. Ich finde, das ist eigentlich eher niedrig. Für Sektor-ETFs, denke ich, sind Gebühren bis 1% okay. Leute, die irgendwie MSCI World oder die großen Indizes mit 0,1% besparen, für die ist das teuer, aber für einen Sektor-ETF ist das normal. Und allgemein zu Sektor-ETFs wollte ich noch sagen, Leute reagieren oft und sagen, oh, der hat ja nur 100, 200 Millionen Marktkapitalisierung. Das ist normal für jeden Sektor-ETF, wenn er startet, dass er vielleicht nur ein paar Millionen hat. Einige fangen mit 10 Millionen an.
Du, wir haben ja schon ETF besprochen, die hatten unter 100 Millionen Volumen.
Ja, das ist nun mal so, die fangen eben klein an, wie so ein kleines Pflänzchen im Blumentopf und dann wird dann vielleicht in ein paar Jahren ein Baum draus, wenn der denn gut läuft, ja. Und das sehe ich eigentlich nicht so als Nachteil. Gut, dieser hat jetzt 3 Milliarden fast, ist okay, aber oftmals wird von irgendwelchen Instagrammern gesagt, so stumpf behauptet, man sollte ETFs nicht kaufen, die nicht so und so viel Milliarden haben an Fondsvolumen, aber das finde ich falsch. Und dann noch eine Sache, was auch für die europäischen Werte noch spricht, ist, dass es vor einigen Monaten Meldungen gab, dass Orders für US-Rüstungsfirmen gestrichen wurden, waren von anderen Ländern, weil sie unter anderem vermutet haben, dass diese Produkte einen Killswitch haben. Herr Trump hat sich ja zum Anfang seiner Amtszeit, du erinnerst dich.
Ja, genau.
Herr Trump hat sich zum Anfang seiner Amtszeit ja sehr arrogant anderen Ländern gegenüber geäußert. Zum Beispiel Kanada hat er gesagt, das ist eigentlich unser Bundesstaat. So als würden wir sagen, die Schweiz ist das 17. Bundesland und Mallorca ist das 18. und Österreich ist das 19. Das hören die Leute natürlich dort gar nicht gern, ja. Ja, und dann haben die Kanadier gesagt, ach, du bist jetzt uns feindselig und tust so, als wäre unser Ministerpräsident, denke ich, war er, ist nur irgend so ein Governor wie von so einem US-Bundesstaat. Und ja, und die haben dann natürlich auch ein bisschen dann Tourismus boykottiert und haben die Kanadier gesagt, wir fahren nicht USA, wir fahren nach Portugal.
So. Aber der Killswitch ist ja das, der Killswitch ist ja der eigentlich interessante Punkt, den du da gerade, den du da gerade machst, also diese Bedrohung von Trump, Geräte abzuschalten. Ja.
Genau, und zwar, dass man sagt, wir verkaufen nicht irgendwelchen Leuten oder anderen Ländern unsere geilen Jets und dann 10 Jahre später sind die gegen uns und bomben uns mit den Jets, sondern da haben wir einfach mal eine kleine Abschaltvoreinrichtung und machen klack und dann startet nicht mehr oder klack, die fallen einfach vom Himmel oder klack, da startet keine Rakete mehr, die können nur noch fliegen, nach Hause fliegen.
Und das Spannende dabei empfand ich, weil das war meine sofortige Reaktion, als ich das auch gelesen habe, dass ich dachte, so, also jetzt haben wir seit x Jahren Angst, dass China uns irgendwelche Kommunikationseinrichtungen abklemmt. Und welcher Regierungsvertreter spricht offensiv genau diese Verhaltensweise an und sagt offensiv, wir schalten euch, wir können euch bestimmte Updates dann eben vielleicht für Jets nicht mehr schicken?
Ich glaube nicht, dass das gesagt wurde. Ich glaube, es war eine Vermutung. Weil man sagt eben, dieser Alliierte, ja, oder dieser Freund, wird mit einmal ziemlich feindselig. Und warum sollten wir dem da noch vertrauen? Und die USA haben eine Geschichte mit solchen Killswitch, weil das wohl auch in Windows und in den AMD und Intel-Chips implementiert ist, dass die NSA jederzeit einen Zugang haben kann. Ja, bei Apple hat sich da wohl geweigert. Da wurde dann Apple gesagt, hier, wir haben hier ein Handy beschlagt, haben ein iPhone, mach mal auf, wir wollen reingucken. Wir haben Nein gesagt. Und dann wurden sie eben auch, soweit ich weiß, ich will jetzt keine Lügen erzählen, von Gerichten dazu verdonnert, ihr müsst das Ding öffnen.
So, also wir sind in der Situation, dass wir dieses Thema europäische Defense-Werte in einer Korblösung hatten wir am 14. März eine Sendung zu. Heute ist man in der Lage, in europäische Defense-Werte über einen ETF zu investieren. War man am Tag der Sendung schon. Und jetzt haben wir diesen ETF auch hier mal so beschworen, dass wir, glaube ich, Konstruktion, Kosten, Allokation hinreichend besprochen haben, auch wie die Werte intern aussehen. Aber Werte, Stefan, ist ja jetzt das, wo wir auch hingehen. Und da wechseln wir dann eben mal von der ETF-Ansicht zu der ersten Aktie, an der kommen wir ja im Moment gar nicht vorbei. Es ist der stärkst gewichtete Wert im Europe Defense ETF. Es ist der absolute Überflieger der letzten Jahre. Eine 10-Jahres-Performance von, alle mal festhalten, 3.500%, eine Performance von 254% in den letzten 12 Monaten. Und ja, auch seit der letzten Sendung, das vielleicht noch abrundend, dann sagen, hat dieser Wert nicht nur zugelegt, sondern von 1.119 Euro damals auf jetzt eben diese 1.700, sondern auch die Gewinnschätzungen Umsatz und Gewinnschätzungen haben sich krass entwickelt. Am 12. März hatte ich Gewinnschätzungen und Umsatzschätzungen rausgesucht von 16,4 Milliarden Euro Umsatz und 41 Euro Gewinn pro Aktie für das Jahr 26. Mittlerweile gibt es auch eine 27er Schätzung, aber bleiben wir mal im Jahr 26. Jetzt werden nicht mehr 16,4, sondern 19 Milliarden erwartet. Es werden nicht mehr 41, sondern knapp 48 Euro Gewinn pro Aktie erwartet. Und das bedeutet nichts anderes, als dass bis 2027 ein dreijähriges Gewinnwachstum, zurückgehend also auf 2024, erwartet wird von 54% pro Jahr. Und wenn wir es mal ein bisschen länger auch betrachten, ein bisschen länger ausgleichen, ab dem Jahr 2022, wo der Gewinn pro Aktie bei 11 Euro lag, auf die knapp 48 bedeutet das nichts anderes als ein erwartetes 5-Jahres-Gewinnwachstum von 43%. Und naja, also da ist ein KGV von 88 schon mal ganz ordentlich, aber an dem Unternehmen und seiner Leistungsfähigkeit kommt man trotzdem nicht vorbei, Stefan.
Ja, ich hab noch schnell rausgesucht, weil das viele Hörer in meinem Podcast interessiert. Die Ratings von Analysten, da habe ich einen von 26.07. Von JP Morgan, also knapp eine Woche alt. Die US-Bank JP Morgan hat Rheinmetall auf Overweight belassen, also kaufen. Beim jüngsten NATO-Gipfel hätten sich die europäischen Mitglieder verbindlich dazu verpflichtet, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und schrieb David H. Perry in seiner am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Ungeachtet der starken Rhetorik dürften einige Länder ihre Ausgaben in den kommenden 5 bis 10 Jahren aber deutlich steigern als andere. Perry sieht für die Branche weiterhin auf viele Jahre hinaus positive Aussichten. Die Rüstungstitel hätten seit 2022 jeden Sommer geschwächelt. Sollte dies 2025 wieder so sein, wäre das für langfristig orientierte Anleger eine Einstiegsgelegenheit. Perry präferiert weiterhin die wachstumsstarken deutschen Rüstungstitel Rheinmetall, Hensoldt und Renk sowie die unterbewerteten britischen Branchenkollegen Babcock und Quinitic. Kenne ich nicht. Kennst du Quinitic? Schon mal gehört?
Auf die gehen wir heute nicht alle ein, aber zumindest eine zweite Aktie haben wir noch dabei. Wichtig vielleicht auch mal zu erwähnen, dass mittlerweile, also auch diese Marktkapitalisierung, also wo ist eine Rheinmetall inzwischen angekommen, nämlich bei 78 Milliarden Euro auf der Börsenwaage und das Ganze dann eben auch in einer Situation, wo der Enterprise Value nahezu auf dem Niveau der Marktkapitalisierung ist. Das heißt, wir brauchen uns hier keine Sorgen zu machen, dass das Unternehmen irgendwie total intensiv verschuldet ist, sondern da scheint es sauber aufgestellt zu sein. Aber es hat natürlich massive Herausforderungen, weil ich will trotzdem mal in Erinnerung rufen, die Gewinnschätzungen sind ja alles ganz gut und schön. Der Titel ist ambitioniert bewertet. Und wenn ich eben KGV von 88 gesagt haben sollte, dann war das dummerweise bei der falschen Notiz der Aktie. Denn das 88er KGV war es bei der letzten Besprechung im März. Mittlerweile ist das KGV auf der Scalable-Seite hier angegeben bei 98,3, bei mir im System bei 105. Aber in dem Moment, wo diese Gewinnschätzung Bestand hat, wird es sehr, sehr schnell in einen sehr angenehmen Bereich kommen. Hinzu kommt eben, dass es im Moment die Branche ist, wo sowieso Geld reinliegt. Auf eine Sache will ich aber nochmal hinweisen. Ich habe das vor 2 Wochen, wenn ihr dieses Video heute guckt, dann ist es 2 Wochen her. Wir nehmen am 3.7. auf, also das vielleicht auch mal zu einem. Am 3.7. um 19 Uhr sitzen wir hier gerade zusammen. Rheinmetall hat nicht die Möglichkeit, ich hatte das eben bei den Panzern schon angesprochen, die Möglichkeit einfach zu sagen, wir weiten jetzt die Kapazitäten auf einen Schnipser aus. Anders als ein Softwareunternehmen, Microsoft ist es vollkommen egal. Wenn da 100.000 neue Nutzer dazukommen, dann schalten die dann auch irgendeinen Server zusätzlich an und dann läuft das. Das funktioniert bei einem Unternehmen wie Rheinmetall, genauso wie bei einem Unternehmen wie Froster, eben nicht in dem Moment, wo ein richtiger Produktionsprozess dahinter steht. Die einen brauchen ganz viele Teile, ganz viel Eisen und was man da sonst noch braucht, um einen Panzer zu bauen. Froster braucht viel mehr Fischmengen, um einen Umsatz verdoppeln zu können. Also es hat massiv andere Anforderungen, die schwerer zu erfüllen sind. Und Rheinmetall hat da auch mit dem sogenannten Backlog, den sie eben haben, ja, wahrscheinlich massiv zu tun, dem auch gerecht zu werden, oder Stefan?
Ja, das ist natürlich bei allen Firmen so, die physisch etwas herstellen wie Autohersteller, wenn du bei Softwareunternehmen oder digitalen Unternehmen skalieren kannst, das ist klar. Aber ich denke, wenn die Nachfrage dann steigt, ja, und diese Firmen eben nur begrenzt produzieren können, dann steigen dann vielleicht auch die Preise und damit vielleicht dann auch die Gewinnmarge. Ich hatte mehrfach auf X eine Diskussion oder einen Einwand, dass jemand sagte, Rheinmetall wird nicht mehr gebraucht, Panzer verrecken auf dem Schlachtfeld gegen 1.000 Euro Drohnen mit einem Sprengkopf dran. Das ist alles alte Technik, die braucht man nicht mehr. Und deshalb meinte dieser Nutzer, dass Rheinmetall-Aktie überwertet sei und unnötig. Nun habe ich ihm dann gesagt, oder habe ich mal ganz kurz gegoogelt und dann ihm gezeigt, dass es von Rheinmetall ein System gibt namens Skynex, geschrieben SKYNEX, was quasi extra hergestellt würde, um Drohnen und Marschflugkörper abzuwehren. Das sieht dann aus, das ist dann quasi wie eine Art Turm vom Panzer sieht das aus, stationär auf dem Boden, daneben ein Container, der es steuert und die schießen die ganzen Dinge aus der Luft. Und in Kiew oder in der Ukraine hat man es eben, dass diese Marschflugkörper, diese sehr großen Raketen kommen, die teilweise 6-8 Meter lang sein können, ja, und über 1000 Kilometer fliegen. Und auch Rheinmetall hat so etwas im Angebot, was quasi auch in der, ich nenne es mal, modernen Kriegsführung genutzt wird. Und wo du sagst, KGV ist fast 100, für Palantir-Aktionäre sind das Rookie-Numbers, ja? KGV ist ja Umbau, wo musst du hin?
Aber Palantir, Entschuldigung, nee, lass uns das mal ganz, weil da bin ich ja dankbar für den Hinweis. Weil Palantir ist wieder genau das Thema Software. Das, was du, ich wollte sagen gestern, aber für euch an den Geräten zu Hause eben vor einer Woche, für uns war es eben gestern. Was du genau zur Palantir-Aktie dann eben auch schon ausgeführt hast, hier reden wir eben über Software und Software ist eben ein leichter zu reproduzierendes und einzusetzendes Produkt und es einfacher zu skalieren. Was hier aber, also Rheinmetall, das vielleicht zum Abschluss, bevor wir zur zweiten Aktie kommen, weil mich das bei der Vorbereitung wirklich dann jetzt bei aller Distanz zum Thema Rüstung, ich weiß, ich strapaziere es ein wenig über, aber was hier richtig, richtig krass ist, ist wie bei Rheinmetall die positiven Nachrichten reinknallen die ganze Zeit. 3.7. Großauftrag für Artilleriemunition. 25.6. Niederländisches Verteidigungsministerium bestellt Bodenfahrzeuge für die Ukraine. 20.6. Der Einzug in den Eurostox 50. 18.6. Gemeinsam mit Anduril produziert man Verteidigungssysteme für Europa. Und das geht einfach so weiter. Also der ganze Juni ist voll mit auch hier noch ein Großauftrag von internationalem Kunden, wo es nicht gesagt wird. Im Mai, am Geburtstag meiner Schwester, geht es dann nochmal um eine strategische Partnerschaft mit der indischen Reliance Defense. Also der Newsflow ist im Moment wirklich sehr, sehr intensiv. Und hier gibt es eben ein spannendes Unternehmen, was ja mit Sicherheit einigermaßen vorausgelaufen ist. Wobei bei dem Unternehmen sehe ich die Wahrscheinlichkeit als schon ja mit großer Wahrscheinlichkeit gegeben an, dass sie in diese Bewertung auch in, sagen wir mal, 2 bis 4 Jahren reinwachsen werden. Siehst du auch so oder anders?
Ja, das kann schon sein. Also die haben, wie du sagst, gerade Anduril, das ist so, wie soll ich sagen, so richtig hippes Start-up in den USA. Das wurde, glaube ich, von einem ehemaligen Palantir-Mitarbeiter begründet und hat auch viel Hype. Und wenn du solche Namen dann eben in deiner Pressemitteilung hast, ja, das pusht ohne Ende. Und ich denke auch, dass das so weitergeht. Eine Sache wollte ich noch erzählen, was ich heute erst auf Phoenix gehört habe. Und zwar ist, ich lese schnell vor, dass die EU-Kommission einen sogenannten Verteidigungsomnibus plant. Der Begriff Verteidigungsomnibus bezieht sich auf das Defense-Omnibus-Paket der Europäischen Kommission, das am 17. Juni 2025 vorgestellt wurde. Es handelt sich um ein Maßnahmenpaket, das darauf abzielt, Investitionen und Produktion im Verteidigungssektor der EU zu beschleunigen, um auf aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen zu reagieren. Ziel ist es, bürokratische Hürden abzubauen, Genehmigungsverfahren zu straffen, den Zugang zu Krediten erleichtern und Fusionen sowie Übernahmen im Verteidigungssektor zu fördern. Das Paket umfasst sowohl legislative als auch nicht legislative Vorschläge, die verteidigungsspezifische und allgemeine Regelbereiche wie öffentliche Auftragsvergabe und grenzüberschreitende Zusammenarbeit abdecken. Das heißt, auch die EU möchte, dass das alles schneller geht und besser geht, was auch wieder für diesen Sektor jedenfalls in Europa spricht.
Kommen wir zum zweiten Unternehmen. Und da haben wir das Unternehmen genommen, was Sie eben schon in der Aufzählung und in der Erklärung, wie im Europe Defense ETF gewichtet wird, genannt hatten, nämlich die Airbus-Aktie. Sicherlich marktkapitalisierungsmäßig mit 137-138 Milliarden Euro ein klares Dickschiff, was wir da haben, aber eben auch ein Unternehmen, ja, was durch diverse Sachen auffällt. Nämlich einmal, dass der Rüstungsbereich hier im Moment gar nicht so wichtig ist, wobei 27. Juni gab es dazu einen längeren Artikel, dass die steigenden Verteidigungsausgaben bei Airbus zu einer Auftragsflut im gesamten Rüstungsbereich führen Und ja, diese steigenden Verteidigungsausgaben von europäischen NATO-Staaten, die sorgt eben dafür, dass bei Airbus das Telefon auch nicht mehr besonders stillsteht. So, das klingt ja alles ganz gut, aber ich lade euch herzlich ein, auf die Zahlenübersicht zu schauen. Und wenn ihr da so hinschaut, dann merkt ihr, naja, also da muss man sich vielleicht aber auch nochmal den Nicht-Verteidigungsbereich bei dem Unternehmen angucken. Und der besteht natürlich dann aus Flugzeugen, nämlich aus den Baureihen A220, 320, 330, 350. Den 340er, der wird offenbar nicht mehr gebaut. Mit dem fliege ich aber demnächst. Und ich habe jetzt gerade nochmal vor meinen Dubai-Flügen nachgeschaut, ob ich auch mit Airbus fliege oder ob ich mir Boeing Sorgen machen muss.
Magst du nicht mit Boeing fliegen, weil die dauernd vom Himmel stürmen?
Nicht so gerne. Also Boeing macht, also als ich letztes Jahr in den USA war, da sind ja auch, also die fliegen ja viel mit Boeing und das ist immer so ein Unruheding. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich mit Airbus fliege und fühle mich da eben wohl. Aber der Blick hier auf die Zahlen zeigt eben, dass die Flugzeuge zwar abheben, aber die Umsatzentwicklung, ja, also da reden wir eben über andere Geschwindigkeiten. Ja, also wenn wir mal den Zeitraum 2022 bis 2025 nehmen, dann ist es ein erwartetes Umsatzwachstum von 8%. Das Negative, also es soll auf 75 Milliarden Euro gehen und das bedeutet eben ausgehend von den 58, die ihr hier auch in der Übersicht sehen könnt. Als Podcast-Zuschauer fahrt ihr natürlich jetzt spätestens rechts ran, ladet euch die Sachen runter, wenn ihr gerade Auto fahrt und könnt die 58,8 Milliarden dann eben nachvollziehen. Dieses 8%ige Umsatzwachstum steht dann auch noch einem im Moment erwarteten unterproportionalen Gewinnwachstum von nur 4% gegenüber. Also die Gewinne von 22,575 sollen in diesem Jahr auf 6,47 steigen. Auf wundersame Weise soll sich das Ganze dann umdrehen. Also bis zum Jahr 27 ist ausgehend als Vergleichswert mit dem Jahr 24, aber auch mit dem Jahr 22 eine annualisierte Rate von um die 10% zu erwarten. Und insbesondere beim Gewinnwachstum gehen Analysten im Moment davon aus, dass es stärker zur Sache geht. Da soll der Gewinn pro Aktie in 2027, was ja noch ein Stück weit hin ist, bei 9 Euro liegen, dann wäre das Unternehmen wieder bei einem 20er KGV. Aber da muss das Unternehmen auch erstmal hinkommen. Also die Vorwegnahme dann aus meiner Sicht schon mal, Stefan kommt gleich sicherlich nochmal mit ein paar anderen Einschätzungen, auch aus der Analystengilde. Aber ich sehe im Moment, bei den Kursen auch keinen Grund, jetzt da hektisch in eine Aktie reinzuspringen, die so bewertet wird. Also in dem Moment, wo eine Airbus, naja, ich würde mal sagen 20, eher sogar 30% niedriger notiert, würde ich es mir überlegen. Aber die längeren Echtgeld-Zuschauer wissen ja auch, dass ich mich bisher nie durchringen konnte, auch bei günstigeren Bewertungsunits in diesen Wert einzusteigen. Einfach weil er auch sehr, sehr kapitalintensiv ist, weil das Unternehmen sehr groß ist, weil es diese ganzen Produktionskomplexitäten, die damals zwischen Deutschland und Frankreich vereinbart wurden, immer noch hat. Also so richtig was für mich ist es nicht. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, Stefan, dass eine Airbus für dich ein ernsthafter Investmentkandidat ist. Du willst den Speed der Triebwerke haben, aber nicht die Behäbigkeit bei der Kursentwicklung.
Tobias, ich pumpe den ganzen Tag nur Optionsscheine. Pass auf, ich habe mal geguckt, wann die letzte Airbus-Maschine abgestürzt ist. Das war im März 2015. Germanwings, als der deutsche Pilot absichtlich in einen Berg geflogen ist, um sich und alle 150 Passagiere umzubringen. Die damals, vielleicht erinnerst du dich, konnte die Crew nicht in das Cockpit gelangen, weil wegen 9/11, 2011, September, eine Sicherheitsrichtlinie weltweit rausgegeben wurde für alle Flugzeuge, dass die Cockpit-Tür zu versperren ist, im Falle, also immer versperrbar ist, weil eben damals Terroristen das Cockpit gestürmt haben und wie jeder weiß, übernommen haben die Flugzeuge und in die World Trade Center und ins Pentagon geflogen haben.
Ich glaube, die Maßnahme wurde auch sofort eingeführt. Also es war eine der Sachen, die sofort 2001 dann eingeführt wurden, als es diesen Anschlag gab und der dann zu genau dieser Tragik geführt hat, dass die nicht reinkamen. Die kamen nicht rein.
Genau, Entschuldigung, ich habe 2011 gesagt, war 2001, da ging ich noch zur Schule. Und aufgrund dieses deutschen Piloten, dieser deutschen Airline, die es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt, Germanwings, wurde dann weltweit das abgeschafft. Und das war der letzte Absturz. Aber es war natürlich nicht Schuld von Airbus oder irgendein Defekt, wie man das bei Boeing hatte, sondern es war ein, ich sag mal, Pilotenversagen und absichtlicher Mord. Ja, und dann wurde später rausgefunden, der war irgendwie depressiv.
Denn dieser Absturz, der fand am 12. Juni 2025 statt, als eine 787 da abgestürzt ist und 242 Todesopfer verursacht hat. Und also bei mir ist es einfach im Moment so, also Boeing ist, das ist natürlich Blödsinn, weil jeden Tag starten x 100.000 Flugzeuge und bringen die Leute da sicher hin. Aber ich fühle mich im Moment als Passagier bei Airbus sehr viel wohler, muss deswegen aber nicht in die Aktie gehen.
Ja, wir wollen auch keine Panik verbreiten. Immerhin sterben auf Deutschlands Straßen allein, auf Deutschlands Straßen pro Jahr 5.000 Menschen. Das kommt auf der ganzen Welt nicht zusammen bei Flugzeugen. Ich habe vom 24. Juni ein Analystenrating, also knapp 10 Tage alt. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 183 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf Buy kaufen belassen. Der anstehende NATO-Gipfel, da war wohl noch anstehend, bietet eine Chance für den Flugzeughersteller und Rüstungskonzern, schrieb Christophe Menor in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die USA verlagerten ihren Schwerpunkt.
Lass mich mal an einer anderen Stelle unterbrechen, weil das interessiert mich dann einfach bei dir persönlich. Du hast jetzt gerade einen Analysten einen Kommentar vorgelesen, wo der sagt, er sieht das Kursziel bei 185. Die Aktie steht im Moment bei 176,5 Euro. Das heißt, der Analyst billigt der Aktie ein Kursziel von 5% nach oben zu und sagt kaufen. Würdest du bei einem erwarteten Kursanstieg von 5% eine Aktie kaufen?
Die sind ja immer sehr vorsichtig. Ja, der Einzige, der richtig weit raus sich lehnt aus dem Fenster, den ich kenne, ist Dan Ives von Wedbush und der hat auch meistens recht. Der war auch ein Palantir-Bulle, als jeder gesagt hat, Palantir Schmutz $5, da hat er schon $35 gesagt.
Ja, und dann ist schon wieder gekommen.
Ja, pass auf. Ja, die sind ja immer vorsichtig. Die müssen ja Angst haben, wenn sie sich zu sehr verschätzen, dass sie gefeuert werden. Lass mich noch schnell das Ende lesen.
Ja, mir geht's ja immer nur darum, also ich finde ja die 185 nicht beanstandenswert. Der wird das errechnet haben, der wird da irgendwas ausgerechnet haben. Nur in der Situation zu sagen, wenn eine Aktie im Bereich von, also ich weiß nicht, was der Preis war, als er das Ding rausgegeben hat, aber hier ist es eben so, 176,50, 5% Aufschlagspotenzial. Also da muss ich sagen, das ist ja, selbst bei einer Airbus kann das mal ein guter oder auch ein schlechter Tag sein. Aber da muss ich echt sagen, also da.
Ja, lass mich noch die Begründung schnell vorlesen. Die USA verlagerten ihren Schwerpunkt auf den indopazifischen Raum, wodurch in Europa eine Fähigkeitslücke bei Transport- und Tankflugzeugen sowie bei Hubschraubern entstehe, die Sparte Airbus Defense and Space zu schließen in der Lage sei. Ja, das eine sind ja die Kursziele. Ich kann auch Kursziele den ganzen Tag rausballern auf 12 Monate. Das ist aber irrelevant, wenn ich die nicht begründen kann. Deshalb finde ich die Begründung immer interessant. Ja, das natürlich irren sich Analysten oft. Du kennst wahrscheinlich die Seite Tipranks, wo du gucken kannst, die genau, 10.000, 12.000 Analysten trackt und guckt, was haben die zu welchem Rating gesagt, wie oft lag der in der Vergangenheit falsch. Und wenn du ihn siehst, da ist ein Typ, der lag bei 100% falsch bei Aktie ABC, dann brauchst du auch jetzt seinem Rating nicht glauben. Aber wenn du einen siehst, weißt du, dann kriegt er einen Rang von 1 bis 12.000 und wenn du siehst, der ist in den oberen 2.000, dann ist der im obersten Sechstel und dann ist das vielleicht ein fähiger Analyst. Da kann er sich natürlich trotzdem irren, aber er gehört nicht zu den Versagern.
Naja, irren können wir uns ja alle. Und das gehört ja beim Investieren dummerweise dazu. Ich pflege ja an der Stelle immer zu sagen, der Einzige, der sich beim Investieren nie irrt, ist der Lügner. Und der ist auch nicht weiter relevant. Wir kommen zum dritten Titel und das ist Hensoldt. Auch ein Unternehmen, was einen brutalen Run hinter sich hat. Wir gehen mal auf den 10-Jahres-Chart. Das ist ja auch bei diesem Unternehmen maßgeblicher. Also die sind eben noch gar nicht so lange an der Börse, deswegen gehen wir hier nicht auf den 10-Jahres-Chart, sondern die sind notiert ab September 2020, lagen da so irgendwie bei 12 Euro und dann, ja, dann kam natürlich der Russland-Effekt, weswegen der Titel dann auf 20, 25 gestiegen ist und dann weiter seitwärts lief. Und im Grunde genommen war das auch so, dass bis September letzten Jahres so eine Entwicklung war, wo die Aktie dann eben, ja, lange Zeit unter der 30 war, dann irgendwie an die 30 ranging. Aber auch hier haben wir sehr, sehr deutlich sichtbar, dass sich im Februar 25 etwas geändert hat und da es mit den Kursen nach oben ging. Und das hing eben auch damit zusammen, dass es sehr, sehr positive Zahlen gab, dass auch für das erste Quartal, was dann später reportet wurde, ein sehr starker Auftragseingang, ein sehr starkes Wachstum reportet wurde. Und auch so ein Unternehmen wie Hensoldt zum Beispiel mit den Zahlen für das erste Quartal 25, also nicht den Auslöser aus dem Februar hier, aber einen deutlich steigenden Auftragseingang hatte, der dann auf 700 Millionen gegangen ist und der gesamte, oder der Auftragseingang auf 700 Millionen gegangen ist und der gesamte Bestand dann auf einmal, und das ist dann dieser Backlog, den wir bei verschiedenen Firmen in der Vergangenheit ja auch schon mal hatten, mittlerweile bei 7 Milliarden Euro liegt, bei einem Unternehmen, das sei an der Stelle eben auch gleich mal gesagt, was eben im Moment von 7 Milliarden Umsatz einigermaßen weit entfernt ist. Denn das Unternehmen machte im Jahr 24 2,2 Milliarden Euro Umsatz. Und daran wird dann schon mal deutlich, dass so ein Auftragseingang von 700 Millionen eben schon wirklich immens ist, weil das einfach mal ein Drittel des letztjährigen Jahresumsatzes ist und auch hier eben ja das Thema Kapazitätenausbau etwas ist, was eine wichtige und eine große Rolle spielt. Womit ich mich bei Hensoldt wirklich sehr, sehr schwer tue, ist durch diese Produktkategorien und die verschiedenen Geschäftsbereiche, die man zwar vorlesen könnte, aber wo mein Verständnis so eingeschränkt ist, dass es mir wirklich schwerfällt, da durchzukommen. Also die sind erstaunlich breit aufgestellt in dem Bereich der Produktkategorien. Es geht hier bei Hensoldt, das vielleicht auch mal, damit wir einen Oberbegriff haben, um Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Stefan, KGV-mäßig sind wir im niedrigen Palantir-Bereich unterwegs. Aktuell nur 120. Aber der Gewinn soll eben von im Jahr 24 91 Cent auf im Jahr 27 2,78 Euro steigen, was dann wiederum ein prozentuales Gewinnwachstum in diesen drei Jahren wäre von beachtlichen und auch beeindruckenden 45%. Ja, und dann sind wir an dem Punkt. Wie siehst du dieses Unternehmen, Stefan, und an welchen Stellen findest du hier interessante Anknüpfungspunkte auch für ein Investment?
Ich selbst habe zu Hensoldt keine Meinung. Ich weiß, ein Patron, der kam mir gleich zum Börsengang an, also ein Abonnent, und hat gesagt, guck mal hier, die haben was, die sind toll und guck mal. Und ich so, ja, interessiert mich nicht. Und der hat eingekauft. Der muss sich dumm und dämlich verdient haben, wenn er bis heute gehalten hat. Aber ich habe hier ein Rating von Hauck Aufhäuser von 19. Juni, also knapp 2 Wochen alt. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Hensoldt von 65 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf Buy belassen. Die starke Auftragsdynamik im Bereich Luftverteidigung sei ein besonders wichtiger Wachstumstreiber, schrieb Simon Keller in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Er hob seine langfristige Margenprognose an. Ja, ich habe mal kurz geguckt, seit Jahresanfang, also in knapp 6 Monaten, 180%. Wenn du dir da die Mac 7 anguckst, ja, da ist Apple und Alphabet immer noch im Minus, ja. Meta ist vielleicht 8-9% im Plus und dann guckst du was in 180%. Wer da dabei ist von den Zuhörern und Zuschauern, alle Achtung, Hut ab, Respekt. Wäre auch ganz interessant, wenn du hier unter in die Kommentare schreibst, A, welche Rüstungsaktie du hast und B, wie viel du im Plus bist. Oder sogar Rüstungs-ETF. Schreib das ruhig in die Kommentare, das pusht auch den Algo. Tobias, bitte.
Das kann nicht schaden. Und in der Tat ist es ein spannender Punkt, auch von euch zu erfahren, welche Aktien ihr sowohl aus dem Europe Defense ETF als auch aus anderen Bereichen dieser Welt besprochen haben wollt. Ich weiß, da wird eine Lockheed kommen, da wird auch das ein oder andere aus dem US-Bereich wiederkommen. Also lasst auch das gerne in den Kommentaren da und guckt vor allen Dingen in den Kommentaren auch nach, wo möglicherweise etwas ist, was ihr genauso seht. Denn auch der Daumen, insbesondere so bei Einzelwertwünschen, ist immer einfach ein ganz guter Indikator, den man schnell auswerten kann und schnell sieht, welche Aktien man hier in einer Folge mal besprechen könnte. Bei der Hensoldt ist es jetzt einfach so, dass wir hier ein Unternehmen haben, wenn die im Jahr 2027 bei den 2,78 angekommen sind, dann ist das immer noch eine ganz ordentliche Bewertung von einem 35er KGV. Aber auf der anderen Seite, wenn man da investiert ist, dann ist man wahrscheinlich schon einfach eine Weile. Ich glaube, wenn ich investiert wäre, dann würde ich da im Moment auch nicht wirklich was von verkaufen, weil der Trend, der dürfte weitergehen. Preisrückgänge und Kursrückgänge sind im Grunde genommen aufgrund von bestimmten Übertreibungsphasen immer zu erwarten. Aber ich formuliere es mal so, solange der WisdomTree ETF weiterhin Geld einsammelt, wird dieses Geld ja auch weiterhin allokiert. Und auf Basis dieser Portfolio-Allokation mit dem 38er ist und dem 30er Zukunfts-KGV, sage ich, die Zusammenstellung da wirkt gut. Und mit einer entsprechenden Zusammenstellung von vielleicht etwas im Moment teureren Werten, aber ansonsten eben auch ein paar preiswerten Aktien, wäre es einfach schön von euch zu wissen, welche Titel euch noch interessieren, damit wir die ein anderes Mal besprechen können. Stefan, hätte dich noch eine Aktie aus den Top 10 selber interessiert, die wir heute nicht besprochen haben?
Ja, ich denke, die Nummer 3 und 4, BAE und Thales, die wären vielleicht interessant, nochmal genauer zu besprechen oder da reinzugucken. BAE, glaube ich, stellt die britischen Panzer her. Davon wurden auch einige in die Ukraine geliefert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, aber ich glaube, die wären nochmal vielleicht wert, nochmal gecovert zu werden in deiner Show.
Alles klar. Dann sage ich ein zweites Mal danke nach Potsdam. Heute haben wir es ein bisschen schneller geschafft und sind vor allen Dingen erst auf euch angewiesen. Denn wenn euch das so zusagt, dann machen wir da bei Gelegenheit einfach mal weiter beim Thema Rüstungseinzelaktien. Und wenn der ein oder andere Amerikaner noch mit dazukommt, dann ist es spätestens in einem halben Jahr angebracht, dass Stefan deswegen wieder da ist, weil in einem halben Jahr lohnt es sich auch nochmal, sich wieder einmal die Palantir-Aktie anzugucken. Und die ist ja in dem Defense-Bereich auch aktiv. Also da passt sie dann auch mit rein. Aber schreibt jetzt in den Kommentaren vor allen Dingen erstmal, ob er eine BAE, eine Thales, eine Saab, eine Rolls-Royce oder auch eine Leonardo nochmal hören wollt. Und irgendwann kommen diese Werte dann auch auf Wiedervorlage. Für heute danke nach Potsdam. Danke an die Geräte, wo immer ihr sie einsetzt und wo immer ihr Echtgeld.tv hört und seht. Und natürlich, bleibt gesund. Dann macht das Investieren mehr Spaß. Dann macht die nächste Sendung mehr Spaß. Und zu der habe ich dann ja einen weiteren Stammgast, auf den sich Stefan wahrscheinlich auch besonders freut. Und damit tschüss aus Berlin.